KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir wie immer dabei der Reinis. Hallo Reinis.
Morgen.
Und wir haben so viel positive Resonanz bekommen. Wir haben nochmal einen Wolle dazu eingeladen, zu uns zu kommen. Hallo Wolle.
Guten Morgen, freut mich.
So, wir wollen heute mal über das Thema Automatisierung von Geschäftsprozessen sprechen, das ja uns alles sehr, sehr stark bewegt. Wer von euch zwei will denn einmal ein bisschen anfangen
und
mal das Thema?
Gut, bevor wir den Wort Wolfgang geben, der ja sehr gerne über Technik redet, wollte ich eben das hier an mich reißen, um ein bisschen hinleiten zu der Technik, weil Mehrwert, das wir ja erbringen, hat ja an sich nicht wirklich primär mit Technik zu tun, sondern wirklich mit Mehrwert für den Unternehmen. Und wir automatisieren ja auch nur digital. Also wir automatisieren nicht Transformation von Materie, also Maschinen, die irgendwas löten, schweißen, biegen oder erzeugen, materiell, sondern wir automatisieren nur mittels Software. Und gibt sicherlich verschiedenste Kategorisierungsmöglichkeiten, also wie, auf welchen verschiedenen Art und Weisen man automatisieren kann. Ich habe hier eine einfache Kategorisierung ausgewählt, die ich heute auch kurz mit euch andiskutieren wollte. Und dann können wir auch von der Kategorisierung in Technik auch übergehen. So, und ich möchte gerne die Automatisierungsmöglichkeiten in drei Kategorien aufteilen, nämlich Automatisierung durch sogenannte imperative Logik, also wo ein Ingenieur oder Softwareentwickler setzt sich hin, überlegt, welche Schritte notwendig sind, um Automatisierung durchzuführen, und dann enkodiert diese Schritte in Software. Der schreibt, wenn dieser Datensatz kommt, dann mach das und das. Und wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann mach bitte das und das. Das ist die erste Automatisierungsart. Die zweite ist, wir gucken auf Daten, Prozessdaten aus der Vergangenheit und sagen, ha, der Prozess in der Vergangenheit, also zum Beispiel gestern, vorgestern und so weiter, ist so und so abgelaufen. Also heute wird er auch sehr wahrscheinlich so ablaufen, und jetzt ist Zeit, diesen Schritt durchzuführen. Also das ist das, was man Machine Learning oder auch KI bezeichnet, dass wir anhand von Daten ein Modell bauen, der vorhersagen kann, was jetzt zu diesem Moment der richtige Prozessschritt oder Prozessdurchführung wäre. Also imperative Logik, erste Art, Machine Learning oder KI, zweite Art. Und die dritte Art ist auch ganz interessant, und formell würde ich das als Externalisierung der Arbeit bezeichnen. Und das ist, wenn ich einen Prozessschritt habe, den ich weder mit dieser imperativen Logik automatisieren kann, noch ein KI-Modell bauen kann, aber ich muss diesen Prozessschritt durchzuführen. Und bisher habe ich das eben immer manuell mit Händen von Peter oder Horst ausgeführt. Aber jetzt reicht es nicht aus, weil zu viele Kunden oder zu große Datenvolumen, die darüber kommen, und weil die Automatisierung mit den ersten zwei Kategorien geht nicht. Ich schiebe die Arbeit an jemand anders. Zum Beispiel an Kunde, an Partner, an Lieferanten. So, und die drei Automatisierungsarten.
Also das letzte typisches Outsourcing-Thema.
Genau.
Des Prozesses.
Damit ich Volumen, Skalierbarkeit und so weiter aufrechterhalten kann. So, und wir haben ja letztes Mal mit Wolfgang über Lakehouse und diesen ganzen Thema der Datenräume gesprochen, und hier wäre eine rhetorische Frage, weil wir beide die Antwort schon wissen, wie Lakehouse uns unterstützen kann bei ein, zwei oder allen diesen Automatisierungsarten. Da würde ich gerne die Meinung von Wolfgang erfahren.
Ja, sehr gerne. Wir haben im letzten Podcast, wo ich mit dabei war, haben wir über die Lakehouse-Thema geredet, und da waren so wertschöpfende Themen wie, Wenn wir es schaffen, die Datenprodukte zentral zur Verfügung zu stellen und sie wiederverwenden zu können, dann machen sie uns leichter, dass wir diese Datenprodukte für künstliche Intelligenz als Datensätze verwenden können. Oder wir tun uns leichter, Wiederverwendbarkeit auch für Reporting zu machen oder für individuelle Datenanalysen. Das heißt, vorher gab es so Techniken, wo man dann für Reporting-Systemen oder für Business Intelligence, um einfach Kennzahlen auszuwerten, haben wir eigene Dataverses gebaut. Die waren aber in der Regel nicht technisch leistungsfähig, um es auch für KI-Anwendungen zum Trainieren der Daten zu verwenden. Und das ist lecker, soll das Ganze vereinen, damit man halt nur noch ein Konstrukt bauen muss, sich das Leben leichter macht und halt doppelt die Wertschöpfung oder Mehrwert liefert. Mhm. Die große Frage ist aber, und da können wir auch nicht auf so viel Erfahrung in der Technikwelt zurückgreifen, weil ich glaube, es gibt es einfach noch nicht. Können wir dieses System auch verwenden, um Geschäftsprozesse zu automatisieren? In diesen drei Kategorien, die vorhin der Renis erwähnt hat. Weil wenn man sich überlegt, wo setzt sich dann ein Geschäftsprozess eigentlich zusammen? Also es gibt auch potenziell einfache Geschäftsprozesse, die auch erstmal keine Abhängigkeiten hat. Aber die hat man aus meiner Beobachtung heraus bereits umgesetzt. Also man sammelt sich die Stammdaten, trägt die irgendwo ins System ein und dann hat man sie. Aber was passiert? Es gibt einen Geschäftsprozess, der ist abhängig von etwas und liefert gleichzeitig neue Daten. Aber wie geht man damit um? Weil es gibt Geschäftsprozesse, die werden dann vielleicht imperativ entwickelt und um ihren Prozess auf Knopfdruck zum Beispiel abzuwickeln, braucht er einmal neue Daten, die ich gesammelt habe, und ich brauche potenziell Stammdaten von anderen Systemen. Mhm. Und wir haben uns auch überlegt, wie wurde denn in der Vergangenheit sowas umgesetzt bisher? Und aus meiner Beobachtung heraus, entweder das wurde nicht umgesetzt und es ist dann meistens manuelle Arbeit gewesen in den einzelnen Abteilungen. Das heißt, ein Mensch hat sich selbst organisiert oder eine Abteilung hat sich selbst organisiert, um diesen Geschäftsprozess zu machen. Das heißt, es ging immer über menschliche Kommunikation. Oder die dritte Variante ist, man hat sich komplexe Systeme gebaut, die sich dann immer individuell selbstständig die Daten, die sie brauchten, auch wieder selbst besorgt haben. Und dann entstehen solche komplexen Konstrukte, dass der eine Geschäftsprozessanwender sich die Daten von hier holt, dann gibt es noch parallel eine, der holt sich sie von mir oder andersrum. Und hast du eine wahnsinnig große Verkettung, wo man vielleicht irgendwann den Überblick verliert. Und gleich bedeutet es auch, dass so eine Entwicklung und die Informationsbeschaffung ja aufwendig ist, weil immer wieder neu und individuell gemacht worden ist. Mhm. Und die große Frage ist, können wir diese Informationsbeschaffung, weil ich glaube, alle Geschäftsprozesse brauchen immer Informationen für Entscheidungen. Können wir die auch über so eine zentrale Plattform wie ein Lego-System zur Verfügung stellen, um das zu vereinfachen?
Gut, bevor wir zu Lösungen kommen, ne? Die Frage ist ja, wieso gibt es immer noch manuelle Prozesse im Jahr 2024? Wir haben Cloud und wir haben massive parallele Verarbeitung und KI, Schmai. Wir haben eigentlich alle Werkzeuge, um den Kram zu automatisieren. Und wir haben mit großen, wichtigen Partnern von uns das ein bisschen angeschaut. Wie sieht's denn aus mit Automatisierungsgrad eben in diesem digitalen Bereich, also Geschäftsprozesse? Und haben festgestellt, obwohl die haben große, komplexe IT-Systeme, die haben immer noch Tausende von manuellen Prozessschritten. Und gibt's sehr komplexe Motivation, warum die immer noch manuell sind. Der banalsten Paar, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, ist, dass man kann die nicht einfach wirtschaftlich automatisieren. Ja, ich gebe grob Beispiel, um einen so manuellen Prozessschritt zu automatisieren, brauchen wir mit so klassischen Werkzeugen oder mit in bestehenden ERP die Automatisierung durchzuführen, sage ich mal 250.000 Euro pro diesen manuellen Prozessschritt. Und wie viel haben wir davon? 10, Dutzend, 100? Bei unserem Partner sind es 3.000 bis 5.000 solche manuellen Prozessschritte. Also sage ich mal Mittelwert 4.000 mal 250.000 Euro. Man weiß, was für eine Investition wäre das, alle diese Prozessschritte zu automatisieren. Und das kann nur wenige Firmen auf der Welt leisten. Ja. Und deswegen bleibt es manuell, obwohl auch die manuelle Prozessdurchführung nicht nur null Kosten erzeugt, sondern die kostet auch was. Aber es ist trotzdem wirtschaftlich günstiger oder einfach wirtschaftlich, das manuell zu belassen. Und der andere Aspekt, was mir auch einfällt, die bestehenden IT-Systeme, die sind auch technologisch nicht in der Lage, die Anforderungen und die Volatilität, die eben in diesen manuellen Prozessschritten notwendig ist, auch zu realisieren, weil die Technologie ist nicht ausreichend. So, es gibt sicherlich noch mehr Aspekte, aber die Frage wäre jetzt, können wir mit Lakehouse diese Probleme angehen und irgendwie beheben?
Ja, gute Frage.
Darf ich nochmal ein bisschen was, vielleicht für die Leute nicht um so abstrakt auch denken. Also ich denke, wir haben Bewegungsdaten, um die es auf der einen Seite geht. Wir haben Stammdaten.
Ja.
Stammdaten ist ja ein Thema in Firmen, das besser gehandhabt wird als noch vor Jahren, was ich hoffe. Also man weiß jetzt, dass Stammdaten eigentlich auch so ein Goldnugget drin sind und die Aktualisierung sehr wichtig ist.
Ja.
Und dann sprichst du natürlich dran, dass du sagst, okay, Geschäftsprozesse sollten wirtschaftlich auch abgebildet werden können in einer Automatisierung. Da gibt es sicher welche, die historisch gewachsen sind und wo man sagt, naja, da hat sich niemand dran getraut, weil der Horst oder der Hans da drin arbeitet und die machen das gut und auch seriös. Und das andere ist natürlich die Technologie, die wir jetzt sagen, wo ihr sagt, na, vielleicht könnte in Lakehouse ein Ansatz dazu sein. Ich will noch eine Frage mal ein bisschen reinwerfen. Ich meine, wir befinden uns ja in einem Spannungsfeld mit der Weltwirtschaft. Insgesamt ist es nicht zwanghaft notwendig, überhaupt da reinzugehen in dieses Feld, um auch in Standort Deutschland wirtschaftlich produzieren zu können.
Mhm. Also das ist nicht rhetorische Frage.
Das ist keine rhetorische Frage, sondern das ist wirklich, ist es nicht unbedingt notwendig?
Ja, also aus meiner Perspektive und meine Perspektive ist Perspektive eines Softwareentwicklers, ist es zwingend notwendig, aber ich glaube auch aus Perspektive einer Volkswirtschaft, die ja zunehmend älter wird und zunehmend weniger produktive Kräfte zur Verfügung hat, ist es auch zwingend notwendig, weil was ich sehe bei unseren Projekten, es geht nicht mehr um Prozessautomatisierung, um Ressourcen einzusparen, sondern vielmehr geht es darum, die Prozesse zu automatisieren, weil ich gar nicht die Ressourcen habe oder kriegen werde, die dafür notwendig wären, um diesen Prozess zum Beispiel manuell durchzuführen. Also Strom und Compute habe ich, aber Hände und Menschen habe ich nicht mehr so frei zur Verfügung. Und die Frage ist, was mache ich dann? Entweder ich muss die Prozesse weglassen, weil ich finde keinen Peter und Horst, der mir das durchführt, oder ich muss zwingend automatisieren, weil eben der Peter ist nicht da. Oder bald nicht da, in 2-3 Jahren, weil er ist langsam fertig mit seinem Arbeitsleben. Ne?
Ja, also nehmen wir vielleicht ein einfaches Beispiel, wo wir sagen, ne, hier gibt's Qualitätssicherung, das ist eine extra Insel, dann gibt's aber auch einen Eingang von irgendwas, das ist eine Extrainsel. Und dann hast du natürlich Einkauf dazu, das vielleicht mit einem Wareneingang noch verbunden ist, aber sicher nicht mit der Qualitätssicherung.
Ja.
Und überall werden Reports und Berichte erstellt. Und hier geht es jetzt darum zu sagen, so verstehe ich euch, wie verknüpfe ich eigentlich alles oder automatisiere es so, dass nicht der Qualitätssicherer extra eine Meldung machen muss, sondern dass das automatisch geht, sodass der Einkauf Bescheid weiß, dass die Buchhaltung auch weiß, okay, da wird eine Rechnung kommen, weil der Lieferschein ordentlich gebucht worden ist. Und um diese unterschiedlichsten Prozesse miteinander zu bringen, darüber sagt jetzt, könnte Lakehouse ein Ansatz sein, zu verstehen.
Genau. Und ein Grund dafür ist, dass ich glaube, in 80er, 90ern war die Idee, dass man baut ein großes monolithisches System, wo alles mit allem verknüpft ist und ich bilde den gesamten Prozess von, weiß ich nicht, Vertrieb und Akquise bis zu Mahnwesen und Abwicklung in einem System. Und ich glaube, Feststellung ist aktuell, dass niemand ist in der Lage, so ein monolithisches, allmächtiges System bauen. Ja? Wenn jemand, der Warenwirtschaftssystem baut, versucht auch Qualitätssicherung abzuwickeln oder, weiß ich nicht, Supply Chain, dann ist der Ergebnis einfach schlecht. Und die Benutzer sagen, ja gut, ihr könnt, weiß ich nicht, Rechnungsfluss gut abbilden, aber Lagerverwaltung ist in eurem System sehr schlecht abgebildet, weil ihr nicht Know-how oder Fokus habt auch. Oder es ist einfach zu komplex, um alles so abzubilden. Und deswegen, was wir sehen, ist zunehmend heterogene IT-Systemlandschaft, wo es gibt spezialisierte Software, die sehr gut einen Prozessschritt oder einen Prozessabschnitt durchführen, und das war es dann auch. Und die Aufgabe ist übrigens, wie schon immer, diese verschiedenen Systeme trotzdem miteinander zu verknüpfen, weil die arbeiten ja schon, um einen Geschäftsprozess abzubilden, nämlich Geschäftsprozess von meiner Firma. Und also diese Systeme, jede für sich, sind einfach nicht dafür gebaut, um mit dem Rest der Welt sich zu verbinden. Und dann ist die Frage, mit welchem Werkzeug verbinden wir denn die dann? Wolfgang.
Ja, also um das mal zu ergänzen, selbst wenn es ein großes monolithisches System gäbe, ist auch die Frage, will man sich komplett davon abhängig machen, von diesem einen System, um all meine Geschäftsprozesse abzuwickeln? Weil es wäre auch ein Risiko, das man treffen müsste, weil es könnte ausfallen oder der Dienstleister von dem System könnte auch andere Ziele verfolgen. Man wäre ja schon indirekt ein bisschen mit Risiko ausgeliefert.
Ja, zum Beispiel eine Monopolstellung zu haben. Zum Beispiel.
Aber das ist gegeben.
Ja.
So, also gewisse ERP-Systeme haben diese Abhängigkeit.
So, wenn wir festhalten, also wir beobachten, dass eigentlich alle Firmenunternehmen ein bisschen heterogenen Ansatz schon verfolgen. Es gibt zwar größere Systeme, es gibt ein paar kleinere Systeme. Und dann ist noch die große Frage, warum wurden dann viele der Geschäftsprozesse auch nicht mit heterogenen Lösungen gemacht, was einfach wirtschaftlich nicht lösbar ist. Oder vielleicht auch technisch zu komplex. Es gab ja auch mal lange Zeit, ich glaube auch schon wieder 10, 15 Jahre, so den Ansatz von diesen Microservices-Architektur. Mhm. Also anstatt eine große Komponente zu haben, ist alle Prozesse, die man hat, ob Geschäftsprozess oder technisch, in so kleinen Happen zu zerstückeln, dass sie nur einen Miniteil erlösen und die dann auch wild vernetzen. Aber das hat sich auch gezeigt, dass sich das nicht so gut in die breite Masse umsetzen lässt. Es gibt ein paar wenige Firmen, die das gut beherrschen. Das sind meistens die großen IT-Firmen, die ein ganzes Geld nur mit digitalen Sachen machen. Aber beim deutschen Mittelstand sieht man sowas einfach nicht, weil es einfach auch Komplexität gibt.
Weil auch dieses Netzwerk an sich ist ein System und es muss verwaltet werden und es muss mit einem Konzept und mit einer Architektur gebaut werden. Und ich kann nicht einfach einen Batzen an Microservices entwickeln und dann sagen, ja, die werden sich schon irgendwie miteinander verknüpfen. Ja, das funktioniert so nicht.
Und wenn man das Beispiel verwenden von diesen 3000 Geschäftsprozessen, angenommen, man hätte für diese 3000 Geschäftsprozesse vielleicht noch mal mehr Microservices, um die so klein wie möglich zu halten. Mhm. Und die sind dann mit jedem verknüpft oder mit einem Teil. Da haben wir plötzlich Millionen von Vernetzungen. Behalt die mal im Blick und verwalt die stabil.
Ja. Aber eigentlich sind ja diese Geschäftsprozesse, von denen wir gesprochen haben, Microservices. Im Grunde könnte man das ja so sehen, die werden sie halt manuell ausgeführt, aber im Grunde sind sie Microservices.
Richtig. Und weil wenn wir jeden Schritt für sich behandeln würden und als Service definieren würden, dann hätten wir nicht ein paar Tausend, sondern wie der Wolfgang gesagt hat, Millionen. Und diesen gesamten Überblick dieser Servicenetz zu haben, das kann kein Mensch. Und deswegen haben wir den Peter und Horst, der zum Beispiel beherrschen 100, 200 Stück davon. Und für die Außenwelt sieht es als ein Service, ja, die Peter, seine Service, dass da im Bauch also noch hunderte kleine Schritte sind, das sieht man nicht und dadurch ist dieser gesamte Geschäftsprozess einfacher, weil da, wo die 100 Schritte sind, haben wir nur ein Kastel und da dran steht Peter sein Kastel, ja, und diese Granularitätsebene und was verstecken wir und was zeigen wir auf, das ist eben diese, ja, sag ich mal, die Kunst einer guten Architektur, weil mit naiven Ansätzen, wie wir bauen ein monolithisches System und dann gut ist, funktioniert nicht. Oder aber wir bauen Millionen von Microservices und die vernetzen wir dann beliebig, funktioniert auch nicht. Ja. Und dann ist die Frage, was ist der goldene Mittelweg? Wie können wir aus beiden Welten das Beste nehmen und so umsetzen, dass das auch beherrschbar ist?
Also es geht um Automatisierung und es Digitalisierung und besonders um das Thema Transparenz eigentlich.
Ja.
Ja. Transparenz ist ein gutes Stichwort tatsächlich.
Oder vielleicht noch Oberbegriff von Transparenz, Verfügbarkeit oder noch besserer Wort, Zugänglichkeit.
Ja.
Ja.
Die Zugänglichkeit kann man auch auf zwei Ebenen vielleicht betrachten. Einmal, wie sind die Geschäftsprozesse an sich zugänglich? Weil wir haben ja diese drei Kategorien gehabt. Wir wollen es ja nicht bloß an sich automatisieren durch Logik. Dann ist der Geschäftsprozess an sich vielleicht erstmal gelöst, umgesetzt. Aber man möchte ihn auch zugänglich machen für externe Arbeit oder vielleicht für Automatisierungen durch Machine Learning, also künstliche Intelligenz. Da haben wir auch eine Zugänglichkeit. Da würde man vielleicht mal später gerne nochmal drüber reden. Aber wir haben auch Zugänglichkeit für die Informationen, also Daten. Weil die Geschäftsprozesse, ich glaube, die meisten werden immer Abhängigkeiten an Informationen haben. Selten, dass es Geschäftsprozesse gibt, die keine Abhängigkeiten an Informationen haben. Es wird einfach immer irgendwelche Abhängigkeiten geben. Und wir machen gerade auch einen Versuch, also so eine Machbarkeitsstudie, und versuchen gerade einen Geschäftsprozess zu automatisieren durch imperative Logik. Und klar, so eine individuelle Entwicklung von so einem Geschäftsprozess durch imperative Logik kostet auch Zeit. Aber das sind Sachen, Anwendungsentwicklung, die macht man seit 30, 40 Jahren, wenn nicht sogar länger. Da gibt es viele Erfahrungswerte, und auf die man aufbauen kann, wenn man da herangeht. Aber jetzt hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, dass es anstrengend ist und viel Zeit kostet, herauszufinden, welche Informationen dieser Geschäftsprozess tatsächlich braucht und wo er die ursprünglich herbekommt. Also ich meine, dieser Geschäftsprozess, der jetzt versucht wird zu automatisieren, den gab es vorher manuell. Und das Wissen ist in den Köpfen der einzelnen Abteilungen. Aber die haben ein so komplexes Konstrukt aus Tabellenkalkulationen zusammengebaut, dass man es halt, und es sind lose verknüpft, dass man es mehr oder weniger zurückverfolgen muss und Reverse Engineering. Da muss man mit Fachbereichen reden und es technisch analysieren. Das macht es schon sehr aufwendig. Das heißt, wir haben da schon eine Lücke von Zugänglichkeit und Informationen dieser Daten, also die Verfolgung. Und wenn man das zum Teil gelöst hätte, da würde man auch die Automatisierung der Geschäftsprozesse deutlich vereinfachen. Wenn nicht sogar Maßstab hoch, also um die Hälfte zum Beispiel. An dieser Stelle. Und die Vermutung, und das probieren wir gerade in dieser Machbarkeitsstudie, ist, wenn wir diese Informationen, also diese Stammdaten, die dieser Geschäftsprozess braucht, an so ein zentrales Lakehouse auslagern, wo wir dann Nachvollziehbarkeit und Zugänglichkeit dieser Daten haben, ob es auch in Zukunft leichter macht.
Genau, weil es geht darum, also am Ende geht es darum, die Automatisierung in einem wirtschaftlichen Rahmen realisieren zu können, ja. Anstatt 250.000 Euro möchte ich um Magnitude, also Magnitude heißt 10-mal weniger bezahlen, und ich brauche Werkzeug und auch Prozess, mit dem ich das dann auch in diesen Rahmen umsetzen kann, ja. Dann habe ich Motivation und auch Mittel, um alle diese 3.000-4.000 manuellen Schritte oder Prozesse zu automatisieren, und dann kann ich an meinen Ende-zu-Ende-Automatisierung arbeiten.
Richtig, ja.
So, und wie kommt ihr jetzt auf Lakehouse? Dass das so eine tolle Möglichkeit sein könnte.
Ja, wenn man mal zurück vielleicht auf diesen Microservice-Ansatz geht, also wenn wir den Geschäftsprozess digitalisieren und wir brauchen Informationen, wo besorge ich mir diese Informationen? Also muss ich wieder an ein anderes System reden, der mir das zurückliefert. Und wenn ich keine zentralisierte Verwaltung habe oder ein zentrales System, dann muss ich mit x-beliebigen anderen Systemen reden. Da haben wir diese willkürliche Verknüpfung. Und ich glaube, dass das dann auch irgendwann nicht mehr beherrschbar sein wird. So, dann haben wir noch das Problem, diese Geschäftsprozesse sind auch beliebig komplex. Also manche sind einfacher, manche sind komplexer. Manche brauchen auch mehr Daten, um einen Geschäftsprozess abzuwickeln. Also es sind nicht immer bloß eine Handvoll 10 Stammdaten, von denen man redet. Es könnten dann plötzlich 1.000 bis 100.000 sein. Und wenn ich die immer wieder frisch von den Systemen absetze, habe ich ja auch eine Belastung der Systeme und auch nicht mehr beherrschbar. Und dann ging man oft her, man hat sie immer wieder von Neuem angefragt, und wenn der Geschäftsprozess dann plötzlich einmal die Sekunde passiert, dann habe ich auch einmal die Sekunde diese Daten angefragt. Oder man hat dann komplexe Systeme gebaut, um die Daten in meinen Bauch zu synchronisieren. Dann habe ich vielleicht wieder Kopien und Datensilos produziert, die auch wieder beherrscht werden müssen, weil sonst könnten die auch entarten. Und wir denken und sehen, wenn wir das auch über das Lakehouse zentralisieren und das verproben, dann ist es da beherrschbarer und wir hätten auch Wiederverwendbarkeit, dass dann andere Geschäftsprozesse, die dann vielleicht dieselben Stammdaten brauchen, von da aus wieder nutzen müssen und müssen nicht diesen ganzen Strang von neu aufzäumen.
Und wie ist dieser Ansatz anders als die klassischen Data Warehäuser? Die ja schon seit 20, 30 Jahren gibt es.
Ja, bei den Daten Warehouses ging man her, man hat sich die Daten kopiert und meistens vorbereinigt oder voraggregiert, damit sie nur noch die Kennzahlen für ihre Reports beherrschen. Also man hat sich Bewegungsdaten und Stammdaten synchronisiert und hat die dann meistens die Bewegungsdaten auf den Dimensionalitäten der Stammdaten. Also Stammdaten wäre zum Beispiel Kunde A und Kunde B oder Region A und B. Und auf diesen Dimensionalitäten hat man die Werte einfach vorberechnet. Zum Beispiel, wie viel Umsatz habe ich für Kunde A oder B oder in Region A oder Region B
oder gemacht. In Quartal A oder Quartal
B. Und man hat sich nur diese voraggregierten Werte gespeichert. Aber diese voraggregierten Werte haben natürlich Informationen verloren. Das sind nicht mehr auf unterster Ebene. Und meistens ist es so, dass der Geschäftsprozesse halt dann Informationsgehalt verloren haben und halt nur für Reporting gedacht waren, aber nicht für Geschäftsprozesse mehr. Und bei Lakers gehen wir den Ansatz, Speicher ist günstig und Compute ist auch getrennt, da können wir beliebig skalieren. Also kopieren wir uns alles und bauen die Datenmengen auf.
Genau.
Klingt logischer. oder zumindest logisch. Ich habe trotzdem eine Frage dazu. Wie sieht es eigentlich mit der Aktualität in diesen ganzen Themen aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man aus den klassischen Data Warehouse hinzieht, für Reports oder für Controlling hat oft oder im einfachen Fall eine Woche Datenaktualität gereicht. Also hat man einmal die Woche die Daten synchronisiert. Und das hat man auch notgedrungen deswegen gemacht, um diese Systeme, die Datenhoheit drüber, also die ursprünglich produzieren, nicht zu belasten. Weil wir reden dann schon häufig von großen Datenmengen, die dann regelmäßig synchronisiert werden. Und es gibt zwar Techniken mit inkrementeller Datensynchronisation, die kann man aber gerade in Altsystemen nicht immer umsetzen, weil da ist man gewissen Voraussetzungen unterlegen. Mit Lakehouse und mit neueren Technologien schaffen es wir, die Daten inkrementell und deltafähig zu synchronisieren, ohne die Quellsysteme zu belasten. Deswegen können wir auch automatisch mehr und auf feinerer Ebene die Daten synchronisieren.
Also man kann das so vorstellen, ich habe ja in meinem Geschäftsprozess Transaktionsvolumen. Also ich arbeite heute an 10 Vorgängen. Und wenn ich irgendwas in diesen Informationssystemen verändere, dann verändere ich nicht alle meine 2 Millionen Vorgänge aus den letzten 10 Jahren, sondern nur diese 5 oder nur diese 10. Sondern was heutzutage, es gibt so Design Patterns oder Lösungsansätze, einer heißt zum Beispiel CDC, Change Data Capture. Mit dem kann ich sozusagen in mein Business-IT-System beobachten, welche paar Transaktionen verändern sich und nur diesen Veränderung oder Delta, wie der Wolfgang gesagt hat, auch dann zum Lakehouse schicken, um das dann auch festzuhalten. Und somit müssen wir nicht Abzüge von den gesamten Tabellen mit allen 2 Millionen Einträgen einmal pro Nacht oder einmal pro Woche machen, sondern können in nahezu Echtzeit die beobachten und dann nur diese einige wenige tröpfelnden Veränderungen sozusagen zum Lakehouse schicken. Und das ist auch wirklich eine Technologie, die, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Jahre alt ist.
Ja.
Und diese technologische Entwicklung und auch die Fähigkeit, Datenvolumen oder große Datenvolumen erst dann verarbeiten, transformieren, wenn es ein Anwendungsfall erst klar wird, das bietet eben den Stirn, den klassischen Data Warehouse-Lösungen, die ja nicht technologisch ausgestattet waren, um eben diese Dynamizität und nahezu Echtzeit-Interaktion mit Ursprungsdatenquellen oder mit diesen zentralen Datenquellen direkt in Geschäftsprozess.
Und so eine Datenaktualität von Stunde ist eigentlich gar kein Problem mehr. Okay. Im gewissen Fall erreichen wir sogar Minutenbereich. Und das ist schon erstaunlich.
Ja, und zwar auch für Produktion, ne? Also für dynamische Prozesse, die tatsächlich in Sekundenbereich sich verändern.
Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir auf den Systemen eine Zugänglichkeit haben, auf technischer Ebene, dass wir auch diese Änderungshistorie zugreifen dürfen. Mhm. Nicht jedes System erlaubt es. Es kann viele Gründe haben, aber für einen Großteil haben wir es schon gelöst. Und für den Rest wird es auch noch kommen.
Wohl bemerkt, wenn es Gründe gibt, wo wir nicht gut auf dieses ursprüngliche System zugreifen können, dann sind es meistens kommerzielle Gründe und nicht technologische Gründe.
Ja.
Ja?
Also das heißt, es zu teuer wird oder zu viel Investition bedarf oder
der Hersteller dieser Ursprungssystem möchte ungern, dass jemand die Daten dort abgreift. Und deswegen denkt sich aus kommerzielle Modelle, die das Ganze unwirtschaftlich machen.
Oder verbietet.
Oder verbietet einfach, genau. Technologisch wäre das möglich.
Baue ich mir, wenn ich euch so höre, dann ja ein unglaublich komplexes System wieder auf, was dann Wartung und so weiter, Service und so weiter betrifft?
Die einfache Antwort ist ja, Michael, das machst du. Weil die Technologie hat bei weitem nicht Zustand erreicht, wo es einfach ist. Mhm. Es ist komplex. Die Frage ist aber für dich als Unternehmer, wie erreichst du diese Ende-zu-Ende-Automatisierung? Mit Menschen geht es nicht mehr, weil du hast nicht mehr diesen Peter und Horst.
Ja.
Mit klassischen Lösungen, die du bereits im Hause hast, kannst du das nicht erreichen, weil die sind nicht dafür gebaut worden. Mhm. Und auch, sage ich mal, Betriebsmodelle und auch kommerzielle Modelle diesen IT-Systemen sind nicht unbedingt freundlich für das, was du vorhast, nämlich die alle miteinander zu verbinden und einen transparenten Ende-zu-Ende-Prozess sich erstmal zu bekommen, damit du das dann auch automatisieren kannst. Also die Komplexität sicherlich bleibt, aber mit diesen neuen Technologien hast du endlich mal die Möglichkeit, das zu realisieren. Vorher gab es diese Möglichkeit schlicht einfach nicht.
Also ich verstehe schon das so, dass das so eine sinnvolle Investition sein wird, um auch in der Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben.
Oder einfach zu überleben.
Oder zu überleben, ja.
Weil wenn du den Peter und Horst nicht hast, also den letzten Peter in deiner Firma, dann wer setzt deinen Prozess? Hm. Wenn du das kannst, schön. Wenn du aber dann Burnout hast nach ein paar Wochen,
ja,
dann hilft das auch dann nicht mehr, ne? Dass du noch da bist.
Aber ich habe auch verstanden, ich kann ja was Bestehendes, auf dem baue ich ja auch mit auf.
Ja.
Also ich habe ja nicht nur das alles, was ich neu reinbringen muss, sondern ich nehme ja diesen vorhandenen Stock auch an meiner Softwarelandschaft, setze darauf auf mit der Lakehouse-Technologie.
Klar, und das ist ja auch ein Grund, warum das komplex ist. Wir dürfen die bestehenden zentralen IT-Systeme nicht zu arg belasten. Also wir dürfen den operativen Prozess nicht verlangsamen oder, sage ich mal, stoppen. Und daher brauchen wir Haufen von neuen, modernen Technologie, um das auch zu gewährleisten. Weil das operative Geschäft muss ja trotzdem uneingeschränkt weiterlaufen, egal welche Analysen oder welche Lakehouses wir da drauf bauen möchten. Ne?
Mhm. Oh, ich finde es schon sehr spannend, also das Ganze.
Ja, ist auch.
Wollt ihr noch was anmerken, so dass wir zum Schluss ein oder zwei Sätze von euch noch?
Ja gut, ich habe einen Impuls für die nächste Runde, für den nächsten Podcast. Also bisher haben wir ja sehr viel auf diesen Daten uns konzentriert, aber die Automatisierung mittels Daten ist ja nur halbe Miete. Mhm. Die andere Hälfte ist auch, wie können wir dann tatsächlich diese Prozesse automatisieren und mit welchen Werkzeugen und Methoden wir die Zugänglichkeit der aktiven Prozesse, mit aktiven Prozessen meine ich nicht nur Daten anschauen und darüber nachdenken, was die Daten aussagen, sondern tatsächlich aktiv in den Geschäftsprozess oder Geschehen einzugreifen oder sogar steuern und interagieren.
Also wie wirkt sich das Ganze aus?
Genau.
Also die Wirkkraft.
Richtig.
Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, meine Herren.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Mal. Danke, Wolfgang. Danke, Michael.
Danke euch beiden.
Danke.